Hallo, mein Name ist Dirk Benninghoff und ich begrüße euch zu unserer neuen Ausgabe unseres neuen wahnsinnigen Monsters of Content Marketing Podcast.
Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Unsere heutige Gesprächspartnerin macht Zukunft. Rosa Riera ist Vice President Employer Branding und Social Innovation bei Siemens und verantwortet eines der ambitioniertesten Content Marketing Projekte der deutschen Industrie, die im Jahr 2018 mit dem Red Dot Award prämierten Future Makers. Anhand spannender Mitarbeiter-Stories werden der Konzern und seine Innovationen erklärt. Ziel ist nichts weniger als die Transformation der Arbeitgebermarke Siemens. Digitaler Pionier statt Industriefossil. Und Rosa Riera trägt maßgeblich dazu bei. Früher Kommunikatorin und Marketerin steuert sie die Transformation des Münchner Ingenieurkonzerns heute für die HR. Was ihr Gesprächspartner aber besonders toll an ihr findet, Rosa Riera ist der lebende Beweis dafür, dass man auch mit Politikstudium etwas werden kann.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Ja, das freut mich ganz besonders an unserem heutigen Gast. Hallo Rosa, grüß dich.
Hi.
Schön, dass du nach Berlin gekommen bist.
Danke,
dass du hier bist. Und wunderbar, dass du, wie gesagt, der Beweis dafür bist, dass man auch mit Politikstudium was werden kann. Okay, hast du noch BWL dazu genommen, hätte ich auch machen sollen. Als du den Job gestartet bist, ja, oder dein Studium abgeschlossen hast, war für dich das schon klar, dass du so in Richtung Employer Branding, das vielleicht als Begriff noch nicht existent war, gehen willst? Oder wie war dein Vorhaben
damals? Nee, ich glaube wirklich, den Begriff gab es tatsächlich nicht, als ich gestartet bin. Und jetzt bin ich schon sehr, sehr lange bei Siemens dabei. Ich werde nächstes Jahr volljährig, kann dann wählen sozusagen bei Siemens.
18 Jahre?
Aha.
Also es geht in Agenturen quasi gar nicht vor, ja.
Eben. Deswegen, aber damals war das noch nicht ein Thema.
Frisch und schön bei Siemens, ja?
Ich finde es sehr frisch und sehr schön.
Vielleicht auch deshalb, weil ihr ja, und jetzt kommen wir mal zur Kommunikation und Marketing, ja, wo du ja herkommst und jetzt das ja immer noch irgendwo machst, ja, immer wieder neue, tolle, innovative Projekte aufsetzt. Ihr wart quasi das erste Unternehmen mit einem ernstzunehmenden Newsroom, ja, längst bevor es bei anderen zum Buzzword wurde. CEO-Kommunikation, ja, immer wieder Joe Keser als leuchtendes Beispiel, Haltung zeigen in der Öffentlichkeit, in sozialen Netzwerken, viel diskutiert. Und Future Makers, beginnt die Transformation von Siemens, ja, und die Modernisierung sozusagen von Siemens, beginnt die in der Kommunikation und Marketing ein Taktgeber für den ganzen Konzern bei Siemens?
So würde ich das nicht darstellen. Ich glaube, das ist ein Netzwerkeffekt, aber die Transformation muss natürlich zunächst einmal in der Strategie, in dem Business anfangen. Also wo wollen wir hin, was brauchen wir und was brauchen wir auch für Capabilities, was brauchen wir für Kompetenzen und für ein Mindset, der uns dorthin bringt. Und dort beginnt die Transformation.
Wie muss denn der Mindset aussehen oder wie ist der heute beim Siemensianer?
Naja,
im Hause Siemens
sieht das so aus, dass wir natürlich in vielen Unternehmen auch, war es früher so, dass man eine Ausbildung hatte und dann startete man in einem Unternehmen und dann hat man sozusagen von der Ausbildung gezehrt und dann natürlich Erfahrung aufgebaut. Das gilt heute nicht mehr. Die Welt transformiert sich grundsätzlich. Technologien kommen in unglaublicher Geschwindigkeit auf den Markt. Und das Mindset muss sein eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, die immer weiter lernt und auch neugierig ist, die nicht so sehr in Hierarchien denken, sondern wirklich schauen, was muss erledigt werden und wie machen wir das am besten.
Denken wir in Hierarchien? Habt ihr das schon geschafft?
Ich würde sagen, bei 400.000 oder knapp 400.000 Mitarbeitern weltweit würde ich jetzt nicht sagen, dass es abgeschafft ist. Aber ich glaube, wir sind ein ganzes Stück weiter. Und es gibt ganz viele tolle Beispiele und immer mehr Teams, die einfach auch Dinge ausprobieren. Ich zum Beispiel, ich berichte zwar an Vorstand, aber ich sage immer, ich habe noch nicht mal einen Stuhl bei Siemens. Ich habe kein eigenes Büro. Ich setze mich morgen dorthin, wo Platz ist. Das geht auch.
Kriegst du immer einen Platz oder?
Ja, und wenn nicht, dann setze ich mich unten in unsere wirklich schöne Cafeteria oder in den Gang, der auch sehr nett ist. Dann trifft man mehr Leute.
Also agiler geht's ja kaum, als du da bei Siemens arbeitest.
Na, ich bin mir sicher, dass es noch ein paar Leute gibt, die noch agiler sind. Und das spornt mich an.
Kommen wir mal zu Future Makers. Wie gesagt, es wurde eingangs schon erwähnt, ein bemerkenswertes Projekt. Ich würde dich aber eingangs bitten, das Projekt mal vorzustellen für die wenigen Leute da draußen, die noch nicht davon gehört haben?
Mit unseren Future Makers versuchen wir zu zeigen, wie vielfältig Siemens ist. Als ich angefangen habe, mit der Arbeitgebermarke oder für die Arbeitgebermarke verantwortlich zu sein, haben wir uns erstmal überlegt oder angeschaut, wie werden wir überhaupt wahrgenommen. Und wir haben auch geschaut, wie sehen wir uns denn als Siemensianer und wo ist da eine Kluft? Und dort haben wir einfach festgestellt, dass das, was wir jeden Tag beobachten, wird draußen gar nicht so wahrgenommen. Zum Beispiel flexibles Arbeiten, zum Beispiel an wirklich tollen Projekten. Und wir haben uns überlegt, wie könnten wir diese Kluft schließen? Und dann haben wir bestimmte Insights auch aus vielen Gesprächen auch generiert. Zum Beispiel, Menschen reden nun mal nicht gerne mit Unternehmen, aber Menschen reden gerne mit Menschen. Und wir sind nicht so sehr daran interessiert, da über die tollen Benefits von Unternehmen XYZ zu hören, sondern wir wollen wissen, wie fühlt sich's denn an, wie ist denn es dort, wer arbeitet dort, wie ticken die? Und daraus entstanden die Future Makers, wo wir gesagt haben, dann porträtieren wir doch einfach die wirklich tollen Leute, die wir in der ganzen Welt haben, auf eine Art und Weise, die auch die Vielfalt darstellt. Und deswegen ist jede Geschichte auch nicht immer gleich, sondern manchmal haben wir einen Podcast, manchmal haben wir eine Art Interviewformat, manchmal einen Artikel, was auch immer zur Person passt.
Wann ist das gestartet? Also wann gab es die ersten Überlegungen, das zu machen und wie lange hat es bis zur Umsetzung?
Genau. Also wir haben im ersten Jahr haben wir tatsächlich, das war das Jahr der Daten. Also da haben wir wirklich erstmal den Markt so gut wie möglich, so gründlich wie möglich analysiert und auch intern. Und dann im zweiten Jahr haben wir die Strategie festgelegt. Und ich würde mal sagen,
zu welchem Schluss seid ihr denn durch die Datenanalyse gekommen? Das würde mich
eben zu dem. Dann haben wir eben festgestellt, was die Kluft ist, also zwischen Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung, Selbstbild, Fremdbild, wenn du es so darstellen
möchtest. Das würde mich mal interessieren, wie die Kluft da war oder wie habt ihr euch damals selbst wahrgenommen und wie wurde die außen gesehen?
In manchen Sachen waren wir ganz nah beieinander, weil wir uns auch, was ich auch schön finde, Siemensianer, wenn sie über sich reden, sind auch ein bisschen ironisch. Ja? Und dann zum Beispiel haben wir gefragt, wir hatten lauter Fokusgruppen, Interviews, One-on-Ones und haben immer am Ende dieser Fokusgruppen gefragt, beschreib mal Siemens als Person, mit internen und mit externen. Ja. Und heraus kam ein Bild, was, wenn ich das zeige, wird es immer zu Gelächter, weil du siehst halt immer einen weißen deutschen Mann, vielleicht auch nicht gerade ein Marathonläufer.
Ein dicker weißer deutscher Mann.
Genau. Aber was ich schön fand, es war jetzt nicht nur, ach, die sind irgendwie nicht so sportlich, sondern es waren auch viele Attribute wie hilfsbereit, haben ein enormes Wissen, global, freundlich, sind auf der Höhe der Zeit, was Technologie angeht. Also es gab auch sehr viele positive Attribute, aber eben auch dieses eher ein bisschen gemütlicher etc.
Also ein freundlicher älterer Mann, der mir über die Straße hilft und sich danach zu Hause in seinem Ohrensessel bei Lektüre
so
gemütlich macht.
Genau. Ja? Und aber das Ding ist ja, wenn du dir überlegst, in welchen Märkten wir sind, das sind Zukunftsmärkte und da würden wir ja nicht so erfolgreich sein, wenn wir so arbeiten würden. Und da war einfach so da hat sich einfach so eine Kluft dargestellt.
Allein der Fokus auf Deutschland dürfte ja schon in die Irre führen. Also weil ja als älterer
Deutsche. Ja, natürlich, aber das haben wir global abgefragt und überall sieht man Siemens als weißen deutschen Mann. Und das war auch interessant, obwohl in vielen, vielen Ländern sogar die CEOs lokal sind. Aber das Bild von Siemens kam irgendwie nicht drüber. Und da haben wir gesagt, da müssen wir was machen. Und wie machen wir das am besten? Indem wir einfach zeigen, wer tatsächlich für Siemens arbeitet. Und so entstanden die Future Makers. Also relativ schnell. Also als wir dann die Daten hatten und uns dann ganz wohl damit fühlten, dass wir den verstanden hatten, wo die Kluft lag, dann haben wir innerhalb von einem, ich würde mal sagen, von 4-5 Monaten das ganze Look and Feel entwickelt und übrigens auch nichts Neues entwickelt. Also wir haben keine neuen Farben, sondern es sind alles Siemens-Farben und die Markenfarben, die haben wir alle nur anders genutzt. Also was vorher Akzentfarben waren, haben wir jetzt unseren Primärfarben gemacht. Typografie etc. Alles schon da. Wir haben einen unglaublichen Fundus bei Siemens und wir haben das einfach recycelt, wie du es nennen möchtest.
Was war der erste Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die sich da, womit ging es los und wann war das? Wann habt ihr die erste Story erzählt?
Das weiß ich tatsächlich nicht mehr genau, in welchem Monat. Aber ich will sagen, das muss dann gewesen sein 2007. Letztes Jahr haben wir richtig...
2007? Nein.
17, sorry. Meine Güte. Da war ich noch wo ganz woanders. Ich
ja schon alle 300.000 bis heute oder 400.000.
Ja, ja, sorry. 2017 natürlich. Ja, genau. Also im Sommer, glaube ich, 2017. Und die erste Story weiß ich noch. Das ist eine Story, die mir auch sehr unter die Haut gegangen ist. Das ist eine Kollegin. Und die hat erzählt, also die Überschrift war, warum ich froh bin, so in der Art, warum ich froh bin, dass ich nicht auf meine Mutter gehört habe. Und die hat erzählt, wie sie als Kind mit ihrer Mutter zur Arbeit gegangen ist und ihre Mutter war Putzfrau. Und dann hat sie die Mutter gefragt, Mama, wer arbeitet denn hier? Und die Mutter hat gesagt, das ist nicht für Leute wie wir. Und dann stellte sich heraus, dass die Mutter bei Siemens geputzt hat und inzwischen arbeitet sie bei Siemens. Und es ist einfach so eine schöne Story, einfach die zeigt, für viele Leute hat es eine ganz wichtige Bedeutung, einfach auch in der einen oder anderen Firma, in diesem Fall bei Siemens, zu arbeiten.
Wie viele Stücke gibt es schon?
Inzwischen haben wir circa 130 Stories weltweit. Oder Porträts von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und die lesen sich auch wirklich alle wirklich wunderschön. Also ich lese sie auch selber total gerne.
Also straffer Redaktionsplan, würde ich sagen, ja. Im Aufziehen. Und in der Woche kommt ein Stück dazu? Oder wie habt ihr das aufgeteilt?
Nein, also wir haben auch tatsächlich, wie du schon sagst, wir nennen das unsere Content Engine. Wir haben so eine Content Engine, einen Prozess aufgesetzt, weil wir auch ständig Kolleginnen und Kollegen darum bitten, entweder sich selber vorzuschlagen, wenn die sagen, ich habe eine coole Story, oder jemanden vorzuschlagen.
Ach, das heißt, geht ein Aufruf an alle knapp 400.000 raus, genau. Sozusagen, abzüglich der 130, die schon porträtiert wurden.
Ja, genau.
Und dann kann man mitmachen. So ein Wettbewerb, so ein bisschen. Nö, auch,
Wettbewerb würde ich es nicht nennen. Okay. Also so, wir haben da keine ganz strengen Kriterien, sondern es ist wirklich so, dass man sich bei uns im Intranet dann anmelden kann oder bei mir im Team oder eine E-Mail schreiben oder wie auch immer. Also wir sind auf allen Kanälen empfänglich und wenn jemand sagt, hey, ich habe da jemanden kennengelernt oder hast du die schon oder den schon kennengelernt, die machen tolle Sachen, könnte das nicht eine coole Story sein? Und dann gibt es einfach ein Gespräch, wo wir auch schauen, will die Person das wirklich machen?
Ist das wäre die Frage, ist es einfach, die Leute zu überzeugen? Besteht große Bereitschaft, auch seine Geschichte zu erzählen?
Ja, also am Anfang die ersten 6 Porträts, die wir sehr intensiv gemacht haben, also die Story, die ich eben erzählt habe, war ein Artikel, aber wir haben auch Future-Maker-Stories dann in 3D, also als Dokumentarfilme produziert. Da haben wir unsere Kollegen in den Regionen gefragt und inzwischen ist es wirklich so, dass wir ein riesen im Funnel, würde ich sagen, der ist richtig voll, weil wir gar nicht hinterherkommen, diese ganzen tollen Stories zu erzählen. Und das ist wirklich klasse. Aber es muss natürlich erstmal mit den Leuten gesprochen werden und dann manche. Und wir sagen immer, die Story gehört den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist auch schon vorgekommen, dass wir eine Story hatten und am Ende hat jemand gesagt, Leute, ich will doch nicht. Und es muss auch okay sein. Ja, das sind wir auch nicht irgendwie, da gab es auch kein Drama. Es fanden wir schade, weil die Story so toll war. Aber dann ist es auch okay.
Wenn sich hier mal breit erklärt, meinetwegen arbeitet für Siemens in Indien.
Ja.
Ja. Dann wird die Story ja von professionellen Leuten aufbereitet. Ja. Ist ja nicht so, dass er one-on-one einfach erzählt. Schickt ihr dann jemanden hin? Das heißt, habe ich so ein super Leben bei Siemens als Redakteur, dass ich ständig um die Welt jetten kann, um Leute zu sprechen? Oder wie produziert ihr konkret? Oder läuft das eher remote dann?
Naja, wir haben ja das große Glück, dass wir über Technologie auch sehr gute Gespräche haben können, ohne dass man überall hinreist. Und wir würden also jetzt nicht ständig alle durch die Welt schicken, sondern wir schauen halt, wann macht es Sinn und was nicht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in USA eine Serie machen, dann würde es vielleicht Sinn machen, weil wir das dann alles poolen können und dann lohnt sich's. Aber wir würden jetzt nicht ständig Leute durch die Welt schicken. Das ist auch nicht bezahlbar und auch nicht irgendwie vertretbar.
Ja.
Sondern vieles kann man tatsächlich über Telefonate machen und dann mit gut gebrieften Fotografen vor Ort und mit Leuten arbeiten, die von unseren Kollegen vor Ort, die mit unseren Kollegen vor Ort schon gearbeitet haben.
Ihr setzt ja auch eure 360-Grad-App dafür ein.
Genau.
Ja, machen die Leute das dann selber?
Nee, die
Probanden nenne ich sie mal, ja? Oder wie läuft das?
Was meinst du, dass sie das
selber? Also habe ich selbst meine 360 Grad App auf meinem Handy, wenn ich mich porträtiere mich da quasi selber.
So weit sind wir noch nicht. Also das war auch eine Idee. Wir haben erstmal sehr gut produzierte VR-Filme gemacht. Und die Idee war danach zu schauen, ob wir das User-Generated machen konnten. Aber so weit sind wir noch nicht. Das bedarf noch sehr, sehr viel Briefings. Aber das ist noch eine Idee, die wir haben.
Nun ist ja ein Sinn des Ganzen, wie gesagt, die Transformation des Konzerns Siemens. Ihr bringt ja auch die Technologie von Siemens, spannende Projekte den Leuten, ja nicht nur die Mitarbeiter, sondern verknüpft ja deren Arbeit auch. Teilweise auch ihren Werdegang natürlich, aber auch ihre konkreten Projekte mit dem Konzern. Dennoch ging es ja auch darum, von diesem Image des Arbeitgebers für den älteren, etwas dickeren weißen
Herrn. Der auch sehr willkommen ist.
Der immer noch willkommen ist, ganz klar, wollen wir ja keine Diskriminierung betreiben. Ich bin auch ein älterer weißer Herr, ja, wohne zwar nicht in Erlangen, aber trotzdem fühle mich zugehörig.
Gut.
Aber wenn ihr jetzt wieder fragen würdet, als Schätzung nur mal, draußen, wie der Siemens-Mitarbeiter gesehen würde. Würdest du sagen, dass sich das dadurch schon verändert hat?
Ich glaube, es hat sich nicht nur dadurch verändert, sondern du hast ja am Anfang auch gesagt, wie kommunizieren wir auf sozialen Medien? Also Dirk Hiese angefangen, aber auch meine Chefin Janina Kugel ist schon immer sehr aktiv auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn. Wir sind einfach erreichbar. Und ich glaube, das hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass sich das Image verändert, weil wir einfach viel erzählen von dem, was wir tun. Und früher war das, glaube ich, nicht so einfach. Da hat man sich vielleicht nicht so getraut und dann wusste man nicht, darf ich das überhaupt? Und allein, also das ist diese Kombination, dass man Siemensianer über diese Profile...
Sagt man das noch oder findest du das schon ein bisschen oldschool?
Nee, ich bin da, ich stehe dazu. Ich bin Siemensianerin, das ist so.
Aber und die Kollegen im Ausland können das schwer aussprechen, oder? Verwenden die das auch?
Weiß ich gar nicht. Nee, in den USA sagt man das tatsächlich nicht. Das ist schon sehr deutsch, aber ist auch völlig fein. Und jedenfalls, also ich glaube schon, dass sich das inzwischen sehr verändert hat, einfach über diesen ganzen Strauß an unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir jetzt auch nutzen, um zu kommunizieren.
Nun geht es ja auch um konkrete KPIs, ja. Das ist ja der Unterschied zu Journalisten, die erzählen ihre Geschichten, weil sie interessant finden. Bei uns muss auch mal was rauskommen in der Branche. Was kam denn bislang bei Siemens dafür raus? Gibt es jetzt bessere Bewerber und mehr Bewerber als vorher?
Also auf jeden Fall mehr Bewerber. Da haben wir wirklich auch in Portugal einen ganz interessanten Case gehabt. Da haben unsere Kollegen, das war bevor wir sogar gelauncht hatten, haben wir den Mensch im Fokus und das ganze Thema, wie bringen wir das Unternehmen über die Mitarbeiter nahe. Da haben die eine ganz, ganz kleine und auch gar nicht teure Kampagne gemacht, weil sie auch einen konkreten Bedarf hatten für Profile im IT-Bereich. Und es war so witzig, weil die damalige Kommunikationschefin, die wirklich ganz, ganz hervorragend ist, und die hat gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das unterstützen soll und brauchen wir das wirklich? Und der HR-Leiter und ich haben dann gesagt, jetzt wir finden schon und probier das doch mal. Und wir machen übrigens alles immer zusammen. Das ist nie nur eine HR-Geschichte, sondern es ist immer in Kollaboration. Und dann haben die das gemacht und umgesetzt mit sehr einfachen Mitteln und gar nicht teuer und hatten 278% mehr Bewerber als in den vorherigen Jahren, wo sie auch Kampagnen haben laufen lassen. Aber wir sehen das auch auf unserer Webseite, weil wir auch unsere Webseite umgestellt haben auf einen Tone of Voice, der viel mehr zum Dialog einlädt. Und dort haben wir auch deutlich, deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber. Und für uns ist es einfach auch wichtig zu zeigen oder bestimmte Gruppen anzusprechen, in deren Sprache, aber auch indem wir die Profile zeigen, die bei uns arbeiten.
Nun ist das ganze Projekt ja nicht nur entstanden, weil ihr so kreativ seid und den Mitarbeiter zum Helden machen wolltet, sondern auch so eine gewisse Notwendigkeit ja auch, ja. Ihr habt neue, im War for Talents habt ihr neue Gegner, Google etc., noch viel, viel stärker noch Hightech-Konzerne als, oder Internetkonzerne auch als in der Vergangenheit. Mhm. Muss ich da schon solche Ansprachen an potenzielle Arbeitnehmer richten? Mhm. Oder was muss ich eigentlich sonst tun, um in diesem War for Talents bestehen zu können als Siemens?
Also ob ich es muss, das muss jeder für sich entscheiden. Wir glauben einfach, dass das der richtige Weg ist, weil wenn ich mir überlege, was lese ich und wo schaue ich einfach drüber, weil wir auch als Konsumenten und als auch Leserinnen und Leser sehr schnell merken, wird mir da jetzt gerade was verkauft oder ist das interessant? Und für uns war das einfach auch wichtig, dass das, was wir machen, dass das auch irgendwo eine Substanz hat und eine Sinnhaftigkeit und dass wir da auch stolz drauf sind, auf unsere Arbeit. Und ich persönlich wäre jetzt mit einer Arbeit, die einfach nur sagt, das sind wir und das sind alles unsere tollen Benefits und jetzt musst du begeistert sein, dass du zu uns kommst. Das würde mich jetzt auch nicht reizen, da weiterzulesen. Aber wenn ich jetzt von einer Person höre, die wie ich sage, die machen ja spannende Sachen und dann sind die auch noch in ihrer Freizeit, machen die auch noch wirklich interessante Dinge, mit denen würde ich mich gerne mal unterhalten, dann habe ich einen ganz anderen Bezug zur Person und zum Unternehmen. Also ich glaube einfach, dass es heutzutage absolut relevant ist, sich zu überlegen, was ist wichtig für die Zielgruppe? Was sind Themen, die relevant sind? Und habe ich irgendetwas zu bieten, was für diese Zielgruppe relevant ist? Und wir glauben ja. Wir glauben, dass wir wirklich einfach auch ein tolles Umfeld haben und das Umfeld schaffen unsere Kolleginnen und Kollegen.
Ist das Umfeld der Zielgruppe früher nicht so näher gebracht worden wie jetzt unter Future Makers? Hört sich so an, als
hätte es nee, natürlich nicht. Ich glaube, ich meine, das ging ja vielen Unternehmen so in der Vergangenheit. Da hat sich auch vieles im Talentemarkt, in den Trends geändert. Ja, das ist auch so wichtig, warum wir uns da so intensiv damit auseinandergesetzt haben, welche Trends im Talentemarkt passieren. Inzwischen ist es so, dass allein schon die Tatsache, dass wir ein Großkonzern sind, bei vielen dazu führt, dass sie sagen, nee. Also allein schon die Beschäftigung mit den Themen, mit den Teams, da ist eine Barriere. Und wenn wir dann so kommunizieren, wo wir einfach nur, ich sage jetzt mal, die kalten Fakten verbreiten, dann kommen wir da auch nicht weiter. Sondern es geht dann wirklich darum zu zeigen, ja, wir sind ein Großkonzern, aber wir arbeiten an wirklich interessanten Zukunftsthemen und die Leute, die da dran arbeiten, haben auch eine Persönlichkeit, die einfach interessant ist.
Das heißt, es hört sich so ein bisschen an, als müsste man in diesen Stories auch so ein bisschen so eine agile Startup-Atmosphäre zum Teil erzeugen. Um dieses Großkonzern-Image so ein bisschen abzubauen,
also
oder?
Ich würde es nicht sagen, dass man es erzeugen muss. Wir würden nichts, die Storys sind immer echt. Und es ist nun mal so, dass die meisten von uns sehr, sehr viel Zeit auf unserer Arbeit verbringen. Und wir sagen immer, erzähl was von dir, aber logischerweise irgendwann erzählen wir was über unseren Job. Und das Gespräch dreht sich natürlich auch oft einfach darum, was wir den ganzen Tag so tun. Also ich würde nicht sagen, dass es darum geht, jetzt irgendwas so zu tun, als ob wir Startup wären. Das sind wir nicht.
Nein, aber so eine Story wie du mit deinem fehlenden festen Arbeitsplatz und so weiter, da könnte ja viele Leute, die dieses Großkonzern-Image haben, durchaus überzeugen. Ja,
aber
ich selbst nochmal ein Spiel, würde ich vorschlagen.
Aber das ist wirklich genau, also da gibt es ganz, ganz viele davon. Und das ist der Punkt. Es ist nichts, was ich mir jetzt hier irgendwie einmal die Woche mache, damit ich es dir erzählen kann, sondern das kannst du jeden Tag beobachten. Und genauso ist es bei Kolleginnen und Kollegen, die echt interessante Hobbys haben oder die einfach an tollen Themen arbeiten und erzählen, wie sie dorthin gekommen sind, weil sie vielleicht über ihre Eltern irgendein interessantes Erlebnis hatten oder über den zweiten Bildungsweg oder wie auch immer. Mhm. Das ist interessant. Das sind diese menschlichen Geschichten, die uns alle immer wieder faszinieren.
Nochmal kurz zum Mechanismus. Kanäle. Wo erreicht ihr die Zielgruppe am besten, auf welchem Kanal? Ist es über die Plattform Future Makers selber, die ja an die Siemens-Zeit angedockt ist? Oder habt ihr da, wie geht ihr da vor?
Also wir bespielen natürlich die Plattform von unserer Webseite, aber das ist nicht wirklich der, also wir verschwenden nicht so viel Energie darin, die Leute dorthin zu führen, sondern wir verbreiten die Stories mehr über die Social-Media-Kanäle wie die Siemens Careers oder unser Instagram und natürlich auch über die Mitarbeiter, die dann teilen. Also eine unserer erfolgreichsten Stories, da haben wir über hier unsere Azubis in Berlin, wir haben so ein Europeans at Siemens Programm für die Azubis und die ist sowas von geflogen und wir haben uns überlegt, natürlich war das Ausbildung ist ein tolles Thema und die Leute kommen aus ganz Europa hier zusammen. Aber ich glaube, das ist auch deswegen so gut gelaufen, weil die Leute es auch selber geteilt haben und die selber sehr aktiv sind. Und darum geht es, dass wir einfach den Content zur Verfügung stellen und dann kann man ihn auf alle möglichen Arten und Weisen teilen. Und wir
funktioniert ja aber nur mit den Mitarbeitern, die es teilen, wenn ich unter den Mitarbeitern ja ein gewisses Volumen an Followern schon mal habe. Wenn also Mitarbeiter selber
ja, natürlich,
ein bisschen in Richtung Influencer gehen. Ist das bei Siemens stärker so als bei anderen Unternehmen? Wir sprachen hier schon über Herrn Käser, dass Mitarbeiter auch deshalb als Markenbotschafter taugen, weil sie in den sozialen Netzwerken draußen schon eine ganz andere Reichweite haben als bei anderen Unternehmen.
Das kann ich jetzt nicht sagen, ob wir da so total avantgardistisch unterwegs sind. Aber ich glaube schon, seitdem unsere Vorstände und unsere Top-Manager viel aktiver geworden sind, sehe ich auch, dass viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch viel mehr machen. Mhm. Aber das Wichtige ist, es ist so eine Kombination. Also das ist die eine Sache, dass wir die Kanäle bespielen. Das können wir zentral machen. Aber was eine andere Sache, die wir gemacht haben, ist, alle Assets sind für alle Kommunikateure oder HRler oder wer auch immer bei Siemens, die Content brauchen, sind zugänglich. Das heißt, alle können sich, wenn sie Content brauchen und wenn sie diese Stories erzählen können, in ihren lokalen Medien, was auch immer, wie auch immer die, die aussehen, können das nutzen. In China gibt es kein Twitter, aber die haben WeChat. Mhm. Und die können aber diese Assets dann nutzen, mhm, und dort, dort verbreiten und damit dann arbeiten. Und ich glaube, diese Flexibilität ist das, was auch das Ganze so erfolgreich macht, diese Kombination.
Nun triffst ja die große, schöne, globale, tolle neue Siemens-Welt ab und zu auf Realitäten im Inland, die jetzt nicht so überragend sind. Stichwort Görlitz vor einiger Zeit, am Ende ja noch positiv ausgegangen. Das Werk wurde dann doch nicht geschlossen, wie von Siemens aber zunächst geplant. Ich habe mir vorgestellt, dass die Reaktion aus der Richtung bezüglich der neuen Siemens-Welt und ihren Apologeten nicht so sensationell waren, weil da so zwei Welten ein bisschen aufeinander prallten, oder?
Wir haben tatsächlich zum Thema Future Makers keine negativen Reaktionen gehört. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir nicht sagen, wir sind die Besten, Schönsten, Tollsten, sondern dass wir echte Stories erzählen. Und in einem Strukturwandel und auch wenn wir wirklich schwere Entscheidungen treffen müssen, heißt es ja nicht, dass wir an anderen Feldern nicht trotzdem an Zukunftsfeldern arbeiten. Und diese Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten ja wirklich jeden Tag mit Leidenschaft dran. Und das kann ja nicht, also das würde ich jetzt nicht so einander ausspielen. Und deswegen habe ich, das ist meine Vermutung, das ist meine Hypothese, warum das uns nicht irgendwie vorgehalten wurde, sondern es ist wirklich dieser sehr disziplinierte Fokus auf Personen und auf Individuen, die einfach sehr gut ankommen. Und auch vor einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, also wenn ich sage Kritik schützen, es ging ja nicht darum, uns zu schützen, aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob du sagst, wir haben diese tollen Benefits und wir sind überhaupt die Allerbesten, oder ob du sagst, das sind die Leute, die hier arbeiten und die arbeiten an diesen Themen und die sind tolle Themen. Das ist ein anderes, das ist einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Art, dich zu präsentieren als Unternehmen, die aber sehr, sehr echt ist und nicht irgendeiner Form vorgegeben.
Wie viele Zukunftsmacher wollt ihr da noch vorstellen? Ist schon über ein Ende nachgedacht oder kann das eigentlich in Endlosschleife laufen, solange es so Hero-Cases wie denen von dir in Portugal Vorgestellten gibt?
Also noch haben wir unheimlich viel Spaß. Wir haben auch einen sehr, sehr großen Demand von den Regionen. Dort, wo wir damit anfangen, kommt das auch in den Regionen sehr gut an. Und von daher, momentan machen wir mal weiter.
Gibt es so Regionen, wo die Bereitschaft deutlich höher ist, sich selbst ein bisschen vorzustellen und darzustellen als in anderen?
Also ich glaube, es ist vielleicht so, dass manche Regionen, dass die Leute dann von sich aus vielleicht mehr hingehen und sagen, hey, ich habe auch eine coole Story. Aber in den Regionen, wo Leute vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind.
Welche sind das denn?
Klassisch würde ich sagen, dass die Kolleginnen in Asien vielleicht nicht so sind wie jetzt jemand in UK, weil es einfach auch nicht so Usus ist. Aber sobald sie gefragt werden von jemanden, dann willigen die ja auch gerne ein, weil die haben auch tolle Stories.
Also ich hätte gedacht, dass sie immer als Team vorstellen wollen, die Asiaten.
Oder? Ja, da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Wir haben auch in Amerika Leute, die sehr viel über ihr Team sprechen. Also das gibt's, das finde ich ist relativ global. Aber ich glaube, es geht einfach darum: Wartet man, bis man gefragt wird und macht es dann, oder fragt man jemanden, damit man über eine Dritte gefragt wird, oder hebt man die Hand und schreibt eine E-Mail? Ja, das ist ja dann auch ein Unterschied. Aber das ist ja dann wirklich egal, denn dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, Leute vorzustellen, dass wir auch selber, wenn meine Chefin reist und ich sage, wenn du jemanden kennenlernst, der oder die dich beeindruckt, sag uns Bescheid, vielleicht können wir die porträtieren. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Kanäle und deswegen macht das dann am Ende doch keinen Unterschied.
Zum Schluss nochmal persönlich, ja, wir haben es ja schon erwähnt, jetzt mehrfach Marketing, Kommunikation, jetzt HR. Ist es in heutigen Zeiten, wo man ja noch Arbeitnehmer oder neue Talente viel stärker über Geschichten erreicht als früher. Förderlich, fast schon zwingend, so ein bisschen Marketing und Kommunikation Wissen oder Background zu haben, wenn man in der HR arbeitet?
Also ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass man eine Neugierde für alle möglichen Funktionen hat. Für mich ist es wichtig, dass ich weiß, wie ich mit Budgets umgehe. Auch für mich ist es wichtig, dass ich weiß, welche Compliance-Themen okay sind und welche nicht. Und von daher glaube ich, dass sich das ohnehin immer mehr vernetzt. Aber gerade in transformativen Zeiten ist natürlich das Thema Kommunikation, Vermitteln von Themen, von Ansätzen unheimlich wichtig und wertvoll. Und ich sehe das auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir profitieren sehr davon, dass wir ein sehr gutes, enges Verhältnis haben und dass wir uns gegenseitig mit unseren Kompetenzen unterstützen. Von daher glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, aber ich würde es jetzt nicht alleine auf die Kommunikation beschränken.
Was ist denn eigentlich deine Lieblingsgeschichte unter den Future Makers? Magst du dich dazu einer unter euren zahlreichen Top-Geschichten bekennen?
Ja, aber ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, weil manche Leute kenne ich ja auch persönlich. Andere, da denke ich mir, wow, da hatte ich ja keine Ahnung. Also zum Beispiel eine Kollegin aus Middle East, und die ist im Supply Chain Management, und die hat irgendwann mal beschlossen, dass die Seven Summits besteigen möchte. Das sind die sieben höchsten Gipfel in jedem Kontinent. Und die ist jetzt, glaube ich, schon bei 4 angelangt und hat mit Freundinnen zusammen sich 2 Jahre gegeben. Und wenn sie das schafft, dann wäre sie die erste Katari-Frau, die das geschafft hat. Und das finde ich irgendwie gigantisch, einfach auch so diese Ambitionen zu haben und es dann umzusetzen. Sowas finde ich toll. Aber es gibt wirklich, wirklich ganz viele tolle. Da würde ich mir schwer tun, eine Lieblingsstory herauszufinden.
Also, ich gehe mal davon aus, wenn sie es geschafft hat, werde ich es bei euch erfahren. Ja, da gibt es so ein Future Maker Update. Vielen Dank, dass du da warst, Rosa.
Danke.
Hat mich sehr gefreut, das Gespräch. Sicherlich einige Learnings für die Menschen da draußen drin. Und ans Publikum gerichtet, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast. Für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de.